gut, das Thema ist Utopie. Und zunächst einmal, warum dieses Thema? Ja? Weil wir sehr viel Widersprüchliches, gerade in unserer Zeit, zu diesem Thema hören. Auf der einen Seite sagt man, die Utopie ist vorbei, alle Utopien sind vorbei. Wir leben in einem Zeitalter der Enttäuschung, einfach. In einem postutopischen Zeitalter, wo alle irgendwie cool geworden sind und pragmatisch und wissen, wie es lang geht. Und wenn sie es nicht wissen, dann versuchen sie es herauszufinden. Und verlieren nicht ihre Zeit für solche Geschichten, wie eben halt Utopien, die allesamt sozusagen der historischen Vergangenheit angehören müssen. Ja. Und das hat auch damit zu tun, dass wir sehr vieles erlebt haben in den letzten Jahrzehnten an Zusammenbrüchen der verschiedenen Utopien und zumindest die Gesellschaften, die behauptet haben, dieses utopische Denken zu verkörpern. Beispielsweise die Sowjetunion. Aber es ist nicht nur ein Beispiel einer sozusagen Utopie, die sich als real existierende oder als real funktionierende dargestellt hat. Das ist die eine Seite der Lage. Die andere Seite zeigt sich dadurch, dass fast alle große Ausstellungen im Kunstbetrieb zum Beispiel letzter Zeit, zumindest erfolgreiche, dem Thema der Utopie gewidmet worden waren. Erfolgreichster Teil der letzten Biennale war Utopia Station, organisiert und kuratiert von Hans-Ulrich Obrist, wobei ich sagen muss, also das bezieht sich nicht auf mich ja gerade, weil ich ein bisschen das Projekt von Anfang an gekannt habe, aber die absolut meisten Besucher haben einfach nicht verstanden, warum es sich handelt und waren da ungefähr 2 Minuten an dieser Utopia Station und das Einzige, was sie im Gedächtnis behalten haben, das war dieses berühmte Foto, das da auch aufgehängt worden war, John Lennon im Bett, ja, einfach mit Yoko ohne Nacht, ja. Aber das war so ungefähr, ja. Trotzdem haben alle gesagt, das war der interessanteste Teil der Biennale. Und ich denke, der Grund dafür bestand nicht in der Tatsache, dass es so beeindruckend war, sondern einfach, weil das Thema eben Utopia plötzlich irgendwie eine unglaubliche Aktualität gewonnen hat und zu einer alles beherrschenden Mode geworden ist. Und zwar interessanterweise aus dem gleichen Grund, auch dem viele andere denken, dass die Utopia sozusagen der Vergangenheit angehört, nämlich man sagt ja, nicht ohne Grund wiederum, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Ostblockländer und viele anderen Versuche, so etwas wie eine Utopia aufzubauen, gerade gestern habe ich im Fernsehen einen interessanten Film gesehen über den Zusammenbruch dieser utopischen Städte, die Bhagwan zunächst einmal in Indien und dann in Amerika versucht hat aufzubauen, dass gerade diese Zusammenbrüche, utopische Projekte, das Denken der Utopie befreit hat von einer gewissen Gefangenschaft in der Wirklichkeit oder durch die Wirklichkeit. Dass gerade weil es im Grunde keine Bewegung gibt, keine Community gibt, kein Staat gibt, keine Gesellschaft gibt, die diesen Anspruch erhebt, eine real existierende Utopie zu verkörpern, fühlen sich die Künstler und der einzelne Intellektuelle wieder befreit und dazu bereit, über die Utopie wieder nachzudenken und das utopische Denken voranzutreiben. Es ist sozusagen ein freigelassenes Terrain heutzutage, das sozusagen für jeden Einzelnen jetzt freigegeben wird und sozusagen bebaut und bewohnbar gemacht werden kann. Das spricht auch aus, also die, sagen wir, die sprechen das aus, die Autoren von Imparia, Negrenhardt und viele andere auch. Das heißt, wir haben sozusagen wiederum Utopie als sozusagen gesellschaftlich-staatlich freigegebenes Territorium, freigegebenes Terrain und wiederum als ein Versprechen für den Einzelnen. Nun, wenn man aber sagt, Utopie oder die Utopie oder eine Utopie und das utopische Denken, was auch immer, dann fragt man sich, was meint man eigentlich darunter? Denn ich habe das Gefühl, wenn ich die meisten Beiträge zu diesem Thema lese, dass es vielen Autoren, auch die darüber öffentlich sprechen oder in Feuilletons schreiben und so weiter und so fort, ein gewisses Verständnis abgeht darüber, was die Utopie eigentlich ist, wie sich das utopische Denken überhaupt entstanden ist und sich entwickelt hat, in welchen Zusammenhängen und unter welchen Voraussetzungen. Und deswegen der Vorschlag dieses Seminars in diesem Semester, das heißt, einen Versuch zu unternehmen, doch die Frage zu klären, was ist eigentlich die Utopie? Unter welchen Bedingungen lässt sich überhaupt Denken entwickeln und unter welchen Bedingungen ist das utopische Denken überhaupt entstanden? Nun, in einem, sagen wir, vulgärpolitischen Verständnis ist die Utopie so etwas wie, und ich glaube, die meisten Menschen verstehen das so ganz spontan, ist die Utopie das Denken von einem, sagen wir, guten Leben oder besseren Leben oder richtigen Leben. Und zwar einem, nicht nur einem individuellen richtigen Leben, sondern kollektiven oder sozialen und politischen richtigen Leben. Das heißt, wenn man die Utopie sagt oder die utopische Gesellschaft, die utopische Zukunft, dann denkt man wahrscheinlich in erster Linie daran, dass es so eine Gesellschaft gibt, geben soll, geben könnte, ja, wo sich alle irgendwie gut fühlen, ja, und wo alle Wünsche irgendwie erfüllt werden und wo man das Gefühl hat, und zwar alle das Gefühl haben, nicht nur der Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft, das Gefühl hat, gut zu leben. Nun, wenn man allerdings, ja, so habe ich gelesen vor kurzem, dass die Reduzierung der Rentenbeiträge oder ich weiß nicht, was da überhaupt, oder Rentenauszahlung, also ich verfolge das nicht so genau, aber dass irgendetwas erhöht wird oder reduziert wird, was auch immer, eine Verabschiedung eine gewisse Utopie bedeutet. Ja? Das bedeutet, dass irgendjemand irgendetwas weniger kaufen kann von dem, was er kaufen möchte. Im Grunde ist es gerade die Vorstellung, die irgendwann, ich sage gleich wann, einer sehr radikalen Kritik unterzogen worden war. Und aus dieser Kritik, dieses Traums vom besseren Leben, ist die Utopie eigentlich historisch entstanden. Diese Kritik begann und die erste Utopie wurde auch dementsprechend entworfen von Plato, ja, ich war in noch alten Griechenland, ja, in Athen. Und zwar gerade mit folgendem Vorsatz. Ja, ich war, wir Griechenland damals, also 4., 5., ich weiß nicht, Jahrhundert vor Christi, war Teil eines metallurgischen Raumes. Ja? Und das Denken damals war sozusagen durch den Mythos abhängig. Und der Mythos ist ja nichts anderes als ein Narrativ oder eine Rede darüber, wie man mit dem Ungewissen umgeht, ja, wie man sozusagen mit den Kräften umgeht, von denen man nicht weiß, woher sie kommen, was sie sind und wozu sie den Menschen bringen. Alle mythologischen Erzählungen sind Erzählungen über die Auseinandersetzung des Einzelnen, Ödipus oder wer auch immer, mit dem prinzipiell unerreichbaren, prinzipiell ungewissen, prinzipiell dem Wissen und der Untersuchung nicht zugänglich. Das heißt, wenn zum ersten Mal die Kritik am Mythos entsteht, und Kritik am Mythos entsteht mit Sokrates und Platon, wird gleichzeitig der Anspruch erhoben, eigentlich zu wissen oder wissen zu müssen oder wissen zu wollen, womit der Mensch eigentlich, wenn er Handel zu tun hat. Und zwar deswegen, was man gesagt hat, man hat letztendlich mit der Natur zu tun. Das heißt, man ist letztendlich ein Naturwesen, das in der Natur lebt. Die Natur ist etwas, womit man zu tun hat. Ja, das ist das, was uns, unseren Sinnen gegeben ist und was wir auch erforschen können. Der Mensch ist auch ein ähnliches Lebewesen, das auch in der Natur als Teil der Natur lebt. Und so fragt man sich, warum so eine Bescheidenheit? Ja, warum sagen, wir wissen es nicht und werden es nie wissen? Ja, aber warum eigentlich? Ja? Es ist doch nicht so schwierig. Ja? Ich meine, es gibt Steine, es gibt Tische, ja, es gibt das, es gibt jedes, es gibt Mensch, es gibt Körper. Das kann alles untersucht werden, das kann analysiert werden, das kann auch sozusagen bedacht werden, das kann auch beschrieben werden. Also warum so bescheiden? Und das ist die Geburtsstunde der Wissenschaft. Ja? Die Geburtsstunde der Wissenschaft ist gleichzeitig die Geburtsstunde der Utopie. Das heißt, man sagt, es gibt eine überschaubare Aufgabe. Diese überschaubare Aufgabe besteht darin, dass man die Naturgesetze und die Verhältnisse, in denen man lebt, untersucht und beschreibt. Den Menschen als ähnliches Wesen untersucht und beschreibt, feststellt, was die menschliche Natur ist, was für diese menschliche Natur optimal ist, also unter welchen Bedingungen der Mensch als Naturwesen am besten funktioniert, und dann eine Gesellschaft aufbaut und eine Politik einführt, die diesen Anforderungen, wissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Das heißt, die Gesellschaft so organisiert, dass sie den Menschen tatsächlich das bietet, was für ihn wichtig ist, und ihn davor bewahrt, was für ihn schädlich ist. Anhand einer systematischen wissenschaftlichen Untersuchung seiner Natur. Das heißt, die Voraussetzung jeglicher Utopie, bis heute, ja, das werde ich auch sagen, die Voraussetzung jeglicher Utopie besteht zunächst einmal darin, dass es gesagt wird, der Mensch hat eine Natur. Der Mensch ist Naturwesen und Teil der Natur. Und dann sagt man, der Menschen als Naturwesen und Teil der Natur, also diese Natur des Menschen, kann man und muss man untersuchen und eben feststellen, wie man die Bedingungen unter denen der Mensch lebt, optimieren kann. Und schon Platon, nicht wahr, hat zunächst einmal und vor allem gesagt, also was man von Anfang an ignorieren soll und ausschließen soll, es ist die Frage danach, was die Menschen eigentlich wollen. Weil die Menschen wollen immer das Falsche. Und was für sie eigentlich nicht gut ist. Denn die Menschen wollen nicht auf der Grundlage einer wissenschaftlichen, rationalen Selbsterkenntnis, ja, sondern weil es ihnen einfach so gefällt. Zum Beispiel sagt er, die Menschen wollen in der Regel das essen, was ihnen schadet. Und das, was ihnen hilft, essen sie ungern. Also man muss dann zum Arzt gehen und fragen, was sie eigentlich essen sollen, nicht was sie essen wollen, ja? Was sie eigentlich essen sollen, um das ihnen geben. Und was sie eigentlich wollen, aber nicht sollen, das soll man ihnen lieber nicht geben. Ja? Das bezieht sich allerdings auf alles andere auch. Ja? Das heißt, die Menschen wollen das und jenes in allen Bereichen des Lebens. Aber man muss ja untersuchen, ob das für sie gut ist oder nicht, oder unter diesen Bedingungen, dass ihr Wohlen und ihr Wünsche, Begehren erfüllt wird, sie tatsächlich sich gut fühlen letztendlich, ja, oder eher zugrunde gehen. Ja. Und wenn man feststellt, dass das, was sie wollen, ihrer Natur eigentlich widerspricht, muss man das unterbinden. Und wenn man feststellt, dass es etwas für ihren Gut tut, wovon sie nicht wissen, dass es gut tut, muss man sie eigentlich dazu zwingen, ja, das zu tun. Da werden sie schon mal einsehen, wenn sie intelligenter werden. Wenn sie aber niemals intelligenter werden, das hat Plato auch vorgesehen, dann müssen sie ihr Leben lang gezwungen werden, weil das sonst geht es nicht. Das heißt, jede Utopie ist zunächst einmal und vor allem eine Anti-Utopie oder eine Dystopie im Sinne einer radikalen Absage an eine subjektive, von Begehren diktierte, wünschenswerte Vorstellung dessen, wie ein richtiges Leben ist. Ja. Die Utopie ist ihre Beschaffenheit nach, ihrem Ursprung nach, extrem kontraintuitiv. So wie die Wissenschaft generell kontraintuitiv ist. Ja. Wir schauen uns die Sonne an und die Sonne steht ja auf und geht ja unter. Ja. Und da kommt zu uns ja jemand und sagt, das ist ja umgekehrt, eigentlich. So eigentlich dreht die Sonne dreht die Erde um die Sonne herum, nicht umgekehrt. Das ist kontraintuitiv. Ja? Und da kann ich zum Beispiel sagen, sowas will ich gar nicht anhören. Ja? Das interessiert mich nicht. Das ist ja persönliche Meinung. Und sie kann faszinierend sein und so, aber geht mir nichts an. Alles genauso wie im Grunde. Ich mache jetzt einen Sprung, um dann zurückzukommen. Als im Grunde jede Kritik an die Utopie, also Tausende von diesen, verfährt auf diese Weise. Ja? Und das bedeutet, dass jede Kritik an der Utopie ist grundsätzlich unglaubwürdig und eigentlich darf nicht ernst genommen werden. Denn nehmen wir typische Beispiele einer solchen Kritik. Orwell zum Beispiel, das ist die bekannteste Kritik einer Utopie. Es geht darum, dass der Held zum Beispiel dem Held gefallen die Dinge nicht, die ein Angebot hat. Ja, gefallen ganz andere. Zum Beispiel, die so von einer konsumistischen Vergangenheit so übergeblieben sind. Ja. Oder ihm gefällt eine Frau, die nicht diejenige ist, die wahrscheinlich für ihn gut wäre. Und so, das zeigt sich eigentlich im Verlauf der Geschichte. Und dann, dass die Realität dieses Wunsches, ja, die Realität dieses Wunsches, wird ja genommen von Orwell als Ausgangspunkt für die Kritik an der Utopie. Ja, man sagt, ich komme in die Utopie. Ich komme in einen utopischen Staat, ich komme in einen utopischen Raum. Und das, was ich sehe, gefällt mir nicht. Ja? Also es ist grau, es ist deprimierend, kein Konsum, keine schönen Frauen, keine Moden, kein gutes Essen, kein guter Wein, kein gute Zigaretten und so weiter und so fort. Ja? Das ist doch grauenvoll. Und da sagt man, ja, Aber wie schade, das liest man jeden Tag, ja, das sind jeden Tag in der Presse. Wie schade, eine realisierte Utopie, die so schön war, ja, die so vielversprechend war, jetzt ist sie realisiert, jetzt ist sie real gebaut, jetzt sieht sie deprimierend aus und enttäuschend und depressiv und deprimiert uns und schreckt uns ab. Ja. Eine Utopie, wenn sie aufgebaut ist, verkommt zu Einzelutopie oder zu Dystopie. Ja, ist es nicht? Ist das nicht das, was man jeden Tag hört? Und ich sage Ihnen, ja, wenn Sie die Texte lesen von den Utopisten, das werden wir tun, dann werden wir feststellen, dass jede je gebaute Utopie 100-mal angenehmer war, als die Utopie, die anvisiert worden war. 100-mal angenehmer zum Leben. Weil zum Beispiel, man sagt, gut, reale Utopie zerstört Familien. Aber Plato schlägt ja vor, von Anfang an überhaupt Kinder nach der Geburt gleich der Mutter wegzunehmen und dem Kind zu verbieten, seine Eltern zu kennen. Die Künste wurde überhaupt verboten. Die Sklaverei wurde eingeführt und musste lebenslang glauben und so weiter. Das heißt, jede erdachte Utopie ist 100-mal grausamer als jede je realisierte. Ja, man hat einfach utopische Schichten nicht gelesen. So. Weil jede gebaute und real existierende Utopie musste Zugeständnisse machen an menschliche Bedürfnisse, Wünsche und das menschliche Begehren. Was die Theorie nicht gebraucht worden war. Und die Theorie konnte das übersehen. Das bedeutet, dass wir in der Analyse der Utopie und in der Analyse der Art des Versprechens, das der Utopie gibt. Die Utopie gibt ein bestimmtes Versprechen. Man muss dieses Versprechen aber nicht verwechseln mit dem Versprechen der Erfüllung der menschlichen Wünsche und des menschlichen Begehrens. Also nicht verwechseln mit dem Versprechen, das, was die Menschen tatsächlich wollen, zu erfüllen. Sondern die Utopie verspricht nur, das zu erfüllen, was die Menschen wollen sollen. Und das ist was ganz anderes. Und wenn die Utopie dieses Versprechen, nur das erfüllen, was die Menschen wollen sollen, nicht wirklich realisiert hat, dafür gibt es nur einen Grund, weil keine Utopie so grausam und konsequent realisiert worden war, als sie das eigentlich nötig hat. Das heißt, die Utopie beginnt mit einer radikalen wissenschaftlichen und philosophischen Kritik des menschlichen Begehrens und der menschlichen Wünsche, Leidenschaften, Neigungen, mit dem Versuch, richtige Neigungen anzuerziehen, um mit der Forderung, eine Gesellschaft aufzubauen, die diese richtigen, wahren Neigungen oder wahren Bedürfnisse, also nicht die Neigungen, sondern wahren Bedürfnisse der philosophischen und wissenschaftlichen erkannt werden und die Menschen selbst umzugehen wissen. Sie wissen nicht, was sie wollen. Sie wissen nicht, was sie wollen sollen und was sie wollen müssen. Sie zu verwirklichen. Und die Kritik dagegen, und zwar auch von Anfang an, auch noch in Griechenland, dann aber durch die ganze neue Zeit und kulminieren in den Büchern wie Orwell und so weiter, war die Kritik aus der Perspektive der Unreduzierbarkeit des menschlichen Wollens und Unerziehbarkeit des Menschen. Ja, klar. Noch Dostoevsky Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt: Es ist mir klar, dass man Kristallpalast bauen soll und dass man die Menschen dort unterbringen soll, dass alles transparent sein soll, sie alle gut erzogen sein sollen und dass sie leben sein sollen. Aber ich vermute, dass auch wenn dieser Kristallpalast gebaut werden wird, da kommt so ein Typ ja betrunken und schlecht rasiert und schlecht riechend. Und irgendwie wird so eine Stätte suchen, wo ich sein wo ich schlafen kann, um sozusagen sich ein bisschen zu erholen von seiner Trinkerei. Und wird dann zufälligerweise dieser Kristallpalast anstoßen und so anstoßen, dass es ganz zerbricht, ja, und von diesem Palast nichts übrig bleibt. Das heißt eben, dass da sozusagen konsequentes anti-utopisches Denken, Dostoevsky war sozusagen einer der ersten im 19. Jahrhundert, das sehr radikal Nietzsche, ja, sicherlich. Sie setzen auf die Laune, auf die menschliche Laune, auf die Unreduzierbarkeit des individuellen Wunsches, auf die Unmöglichkeit, die Menschen umzuerziehen, um ihnen durch die Einsicht in die Rationalität ihrer Bedürfnisse diese Laune wegzunehmen. Sie gingen davon aus, dass diese Laune sozusagen alles zerstört, was an Rationalität überhaupt aufgebaut werden kann. Deswegen war für sie, für Dostoevsky allemal, aber auch für Nietzsche, die Laune etwas Göttliches. Wo der Nietzsche sagt, ja, nicht wahr, um das sozusagen umzuformulieren, jeder Wunsch wünscht die Ewigkeit und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, sozusagen im Menschen wurde vermutet etwas, was nicht von der Natur kommt. Etwas, was nicht in der Natur verankert ist. Es wurde vermutet, dass der Mensch keine Natur hat. Das ist übrigens eine konsequent anti-utopische Position, die am konsequentesten von Sartre vertreten worden war. Der hat gesagt, der Mensch hat keine Natur. Es gibt bei Menschen gar nichts rational zu untersuchen oder wissenschaftlich zu erfahren. Der Mensch ist ein launisches Projekt. Es ist ein geborener Verräter, der sozusagen seine eigene Rationalität verrät, der seine Freunde verrät, der seine Umgebung verrät, seine Ziele verrät. Und zwar nicht, weil er zu besserer Einsicht gekommen ist, sondern aus Laune. Aus reiner Laune. Eine Laune, die man weder untersuchen kann, noch verankern kann, noch aufheben kann, noch kontrollieren kann, sondern irgendwann sagt er, mir gefällt es einfach nicht. Es ist mir einfach nicht danach. Ja. Und ich kann nicht sagen, warum. Ja, aber es ist halt so. Ja. Und damit ist die Sache beendet. Ja. Und aus keiner Natur Forschung, inklusive Gehirnforschung, ja, oder was auch immer. Weil man kann auch sagen, ja, sehen Sie, Gehirnforschung ist alles gut, aber irgendwie gerät mir das ganze Kram nicht. Warum soll ich die ganze Zeit in diese graue Masse sehen? Ich möchte was anderes tun, vielleicht eins trinken gehen. Und da ist die Gehirnforschung vorbei. Ja. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, irgendetwas rational, sozial, politisch, psychologisch oder wie so weit zu verankern, ja, dass dieses Etwas nicht als Opfer der Laune zum Bruch gehen könnte. Und zwar deswegen nicht. Das war der Grundüberlegung, das ist die Grundüberlegung von Sartre, das Grundüberlegung von Dostoevsky und Nietzsche. Weil der Mensch als solcher endlich ist. Und das bedeutet, auf den Menschen kann man nicht bauen. Der Mensch ist endlich, weiß, dass er endlich ist. Und das bedeutet, dass alles, was er denkt oder fühlt oder anstrebt, ist auch endlich. Und wird von ihm als endlich von Anfang an aufgefasst. Und als ähnlich erlebt. Das heißt, was auch immer ich glaube oder denke, das kann sehr überzeugend klingen. Ja? Zum Beispiel das 2 und 2 ist 4 und so weiter. Aber irgendwann kann ich sagen, ja gut, aber wenn ich tot bin, dann denke ich das nicht. Ja? Dann ist es mir auch jetzt egal. Das heißt, es gibt keine Überzeugung, es gibt keine Haltung, es gibt keine Verankerung in der Ordnung, wie auch immer diese Ordnung verstanden werden kann, die nicht durch die radikale Ähnlichkeit der menschlichen Existenz als Träger dieses Denkens, als Träger dieses Verträge, dieser Dinge, nicht untergraben werden können, und zwar in einer radikalen Art und Weise. Das ist die konsequenteste Argumentation, anti-utopische Argumentation, die wir kennen. Eine konsumistische, wenn man will. Ja, nicht wahr? Der große Gegensatz hier, nicht wahr, der Utopie ist der Konsum. Das heißt, ich tue nicht das, was mir für mich gut ist, was auch immer sein sollte, sondern ich tue das, was mir gefällt. Ja. Und so wähle ich nicht die Gesellschaft, die eine Diskussion führt, was für mich gut ist, sondern ich wähle eine Gesellschaft, die mir erlaubt, das zu tun, was ich für richtig halte, was ich wünschenswert, was ich einfach aus der Laune heraus begehre, ohne groß nachzufragen, ob es für mich gut ist oder schlecht. Ja? Und wenn ich dann zugrunde gehe, naja gut, ja, da sterbe ich sowieso. Ja? Das sind so konsequente Haltungen, die zugunsten eines unbegrenzten Konsums, der an das Begehren orientiert ist, sozusagen gegen eine Utopie, uns für diese Konsum votieren lassen. Interessanterweise gibt es dabei eine Verbindung, die schon längst bekannt ist, eine Verbindung zwischen Romantik und Naturalismus, ja, nicht wahr? Eine Verbindung zwischen dieser extremen Begriff der Laune auf der einen Seite und einem extremen Begriff der Wissenschaft, inklusive der politischen und sozialen Wissenschaft auf der anderen Seite. Das heißt, wir können auf der anderen Seite sagen, ja gut, aber ist die Utopie wirklich wissenschaftlich? Wir können sagen, nein, die Utopie ist nicht wirklich wissenschaftlich. Weil, ja, de la musique avant toute chose. Aber ich bin kein Plato, der die Musik sozusagen vertreiben will aus dem Gespräch. Da gibt es ja diese berühmte, ja, nicht wahr, Szene als der Gastgeber, der reiche Gastgeber am Anfang eines platonischen Gesprächs sagt, ja, jetzt langweilen wir irgendwie, jetzt haben wir viel getrunken und gegessen, man muss irgendwie Zeit vertreiben, sollte man nicht Flötisten einladen? Und dann sagt jemand, nein, Flötisten haben wir schon die ganze Zeit gehört, laden wir lieber Philosophen ein. Also der alte Gegensatz zwischen Musik und Disco. Aber Nietzsche ändert ja nicht wahr seine Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik und mit Verweis, man muss sie versöhnen. Und so Romantik und Naturalismus. Naturalismus ist es so, dass wir auf der anderen Seite sagen können, eine Wissenschaft, die eine Normative sein will, das heißt, eine Wissenschaft, die sagt, das ist die Natur, da sind die eigentlichen Bedürfnisse, ist ja nicht hundertprozentig wissenschaftlich, sie ist nicht wissenschaftlich, konsequent wissenschaftlich. Weil sie irgendetwas übersieht, weil es als Faktum, das heißt als ein möglicher Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung doch gegeben ist. Die Launen, die Wünsche, die Stimmungen, das Begehren, das ist alles diese Momente, ja, das Augenblickliche, die ganze Wandelbarkeit und so weiter, die sind alle gegeben. Sie haben etwas Faktisches, sie haben etwas Positives. Alles Romantische, alles Launische, alles Dekadente, alles alles sozusagen Abweichende und so weiter, hat eine gewisse Positivität, hat eine gewisse Faktizität und kann auch als Ausgangspunkt dienen für die Selbstreflexion der Wissenschaft im Sinne der Kritik ihres wissenschaftlichen Anspruchs von Anfang an. Und das beginnt ein bisschen schon mit Aristoteles und seiner Reaktion auf platonische Utopien, nämlich mit der Frage, inwieweit sind zum Beispiel faktische Zustände, so wie sie sich historisch herausgebildet haben, so wie sie tatsächlich funktionieren, so wie sie tatsächlich den Wünschen der Menschen entsprechen, inwieweit sind sie im platonischen rationalen System berücksichtigt. Und da beobachten wir etwas, was wir täglich erleben und was eigentlich die Grundlage für viele Missverständnisse bietet. Nämlich eine innere Spaltung innerhalb der Wissenschaft selbst. Eine innere Spaltung der Vernunft, eine innere Spaltung der Rationalität, eine innere Spaltung der philosophisch-wissenschaftlichen Praxis, wie sie sich in der griechischen Zeit, in der griechischen Antike konstituiert hat und dann in der Moderne etabliert hat und unsere Denkpraxis und Lebenspraxis bestimmt. Diese innere Spaltung ist Spaltung zwischen einer Vernunft, die sich die Frage nach dem Ganzen stellt. Das heißt, wie funktioniert das Ganze der Natur? Wie funktioniert das Ganze der menschlichen Natur? Und wie kann man das Ganze der menschlichen Natur mit dem Ganzen der Natur versöhnen und in einen Einklang bringen? Ja? Und einer positivistischen Wissenschaft, die sagt, wir beginnen nicht mit dem Ganzen, weil es ist so ein zu großer Sprung, sondern wir beginnen mit der Faktizität dessen, was zu beobachten ist, so in diesen oder jenen uns von der Welt angebotenen Fragmenten der Wirklichkeit. Ja. Wir fragen uns nicht, was die ideale Verfassung ist, ja, die den Menschen angemessen ist, sondern sie fragen uns, was Römer für eine Verfassung hatten, was im Mittelalter so ja, galt, was für Sitten oder Bräuche gibt es ja in afrikanischen Stämmen, gibt es ja in Amazonen, ja, gibt es ja da, gibt es ja hier. Wir vergleichen das alles und fragen nicht nach dem, was dem Menschen als Menschen angemessen ist, sondern nach dem, was so generell typisch ist. Ja, nicht wahr? Optionen, die gegeben sind, Konstruktionen, die vorhanden sind, Verfassungen, Lebensweisen, die aus der Geschichte erfahren werden könnte und sozusagen als Material für eine positivistische Studie vorliegen. Wir fragen uns auch nicht, was die Bedürfnisse der Menschen sind, wir fragen uns vielmehr, was die Menschen wollen. Ja? Und zwar machen wir soziologische Umfragen, machen wir Marketinguntersuchungen, machen wir sozusagen fragen wir Taskgroups, ja, was sie denken, was sie wollen. Vergleichen wir die Response ja, von dieser und jener Kundschaft. Und dann können wir uns vorstellen, so ungefähr so positivistischerweise, wenn wir zum Beispiel anbieten eine Utopie auf der einen Seite oder wenn wir auf der anderen Seite Coca-Cola anbieten, dann können wir vergleichen, welche Kundschaft springt auf das erste Angebot an und gründet eine Community, utopische, und wie viele trinken Coca-Cola, unter welchen Bedingungen, oder vielleicht vermischen sich diese zwei Gruppen, das kann auch vorkommen, und so weiter und so fort. Das heißt, wir machen einfach so eine Marketinguntersuchung auch in Bezug auf die Utopie, auch, ja? Nicht nur in Bezug auf die alle anderen Produkte. Unter diesen Bedingungen ist die Utopie nichts anderes als ein Marketingprodukt unter vielen anderen. Und da stellt sich die Frage, wie Marxismus zu vermarkten ist oder wie sozusagen Religion zu vermarkten ist und wie man sagt, die neue Schichten von der Jugend zum Beispiel, ja, anspricht, indem man zum Beispiel Evangelium in Rap ja, vorführt und so weiter und so fort. Das heißt, man sozusagen alles dann wird zu einer Marketingstrategie. Das ist das, was wir momentan erleben. Und das wird auch sehr oft vermischt mit der Utopie im klassischen Sinne. Das Wort, das sozusagen hier entlarvend wird, ist der Angebot. Ja? Man sagt, man muss den jungen Menschen auch die Möglichkeit anbieten, auch sich so ernsthafte Kunst mal anzusehen. Ja? So. Wenn ich überhaupt irgendwelche sozusagen inzwischen Kommissionen gehen und so weiter und so fort, ab und zu geschieht so etwas, dann sagt man immer, wie bringen wir die jungen Menschen dazu, in ein Museum zu kommen und so? Vielleicht soll man da mehr Rotwein anbieten und Rap-Musik. Ja. Und ich sage es so umgekehrt, ja, man muss diese jungen Menschen aufstellen mit ihrer Rap-Musik und allem. Ja. Das wäre ein interessanter Ausstellungsgegenstand. Und so kommen sie ins Museum, ja, ohne große Mühe. Na gut, aber wie auch immer. Aber man wollte sie nicht auf der Ebene des Exponats, sondern auf der Ebene der Besuchung. Das ist falsch. Das heißt, die innere Spaltung zwischen positivistisch verstandener Wissenschaft und ganzheitlich verstandener Wissenschaft ist deswegen so unheimlich, weil jeder Seite der andere vorwirft, nicht wissenschaftlich genug zu sein. Ja. Die ganzheitliche Wissenschaft sagt, die positivistische Wissenschaft ist keine richtige Wissenschaft, es ist nur Ansammlung der Fakten. Ja. Und es ist unwissenschaftlich, sich mit diesen Fakten zu beschäftigen, ohne den Kontext überhaupt zu sehen. Ja. Und die Vertreter der positivistischen Lehre sagen, es ist Unsinn, ja gleich sozusagen das Ganze zu reden, wenn wir die Fakten noch nicht kennen. Ja. Das ist der ewige Streit und dieser ewige Streit dominiert unsere Kultur nach wie vor. Nun, in Bezug auf die Utopie bedeutet das, dass die positivistische Wissenschaft auch als eine, ich würde sagen so, als eine Wissenschaft der Laune, ja, eine positive Wissenschaft der Laune, auf der anti-utopischen Seite steht. Wir haben also auf der einen Seite eine ganzheitliche Wissenschaft, aber eben Wissenschaft. Keine Religion und kein Mythos, sondern Wissenschaft durch und durch. Wenn wir sozusagen zwischen utopischen und anti-utopischen unterscheiden. Und auf der anti-utopischen Seite Romantik der Laune auf der einen Seite und eigentlich mit der tief verbundenen, verwurzelten und vermengten positivistischen Untersuchung dessen, was es überhaupt gibt. Gut, jetzt wenn wir diese zwei Grundpositionen mal etabliert haben, kann man darüber reden, welche Geschichte das utopische Denken überhaupt durchgemacht hat, in großen Stationen. Und ich würde sagen, es gibt drei große Stationen. Die erste beginnt tatsächlich mit Plato, mit der Vorstellung, ein wissenschaftlich geschulter, professioneller Denker, der auf der Höhe seiner Zeit die Natur untersucht und den Menschen untersucht, kann einen Plan entwerfen einer besseren Gesellschaft, einer gut organisierten Gesellschaft. Und diesen Plan wird dann von denjenigen verwirklicht, die Einsicht haben in die Richtigkeit seiner Schlussfolgerungen. Das heißt, von der gesetzgebenden Kraft. Wir können sagen, dass diese Idee hat bis jetzt überlebt, obwohl sie nicht dominierend ist. Als absolut dominierende wurde sie, hat sie überlebt bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Wir können sagen, dass was die Beschaffenheit der Utopie und des utopischen Denkers, wie auch die Beschaffenheit der Argumente gegen die Utopie anbelangt, wir sind in absolut gleichen geistigen und intellektuellen Lage in diesem ganzen Zeitraum, also von Plato bis Ende des 18. Jahrhunderts. Das heißt, bis Ende, bis Rousseau. Aber dann auch Saint-Simon und Fourier und so weiter, Anfang des 19. Jahrhunderts, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Große Projekte einer Einführung einer optimalen gesellschaftlichen Ordnung. Jetzt fragt man sich, waren diese naiv oder nicht naiv? Wurden sie realisiert oder nicht realisiert? Es gibt eine Tendenz, eine pauschale negative Antwort zu geben auf diese Frage. Ich denke, man muss zweimal nachdenken, ja, um eine solche pauschale negative Antwort bedenkenlos zu geben. Denn zunehmend seit der Zeit der Renaissance, zumindest, aber schon seit der römischen Zeit, also schon in der römischen Zeit, merken wir, dass die Ideen der philosophischen Utopie, also diese geschlossene Lehre über die richtige Gesellschaft, dass diese Ideen partiell in die Verfassungen und Gesetzgebung tatsächlich reinfließen. Das kommt einfach daher, dass sowohl die Philosophen und die Wissenschaftler, die in der Philosophie gelehrt haben und geschrieben haben, wie auch diejenigen Juristen, Praktiken des Rechts, ja, die ja dann diese Rechtsbestimmungen geschrieben haben, zunehmend durch die gleichen Schulen oder Universitäten oder Gruppen sozusagen durchgehen, bevor sie ihre Karriere beginnen. Ja. Das heißt, schon in der römischen Zeit die Ausbildung eines Juristen, sagen wir, damaliger Zeit, setzte voraus ein gutes Kenntnis, ja, nicht wahr? Die Schriften von Plato und Aristoteles und Politeia und das und jenes und auch viele andere philosophische Schriften zum Thema. Das konnte ihn, das musste ihn beeinflussen, das hat ihn beeinflusst. Das Gleiche geht auch, passiert auch in Europa und vor allem verstärkt in den Zeiten der bürgerlichen Revolution. Ja. Also an dem Moment, an dem die Revolutionäre, das heißt gut gebildete Vertreter der Oberschicht, ja, nicht wahr, durch die Revolution gebracht werden in die gesetzgebenden Organe, das ist passiert in Amerika, nicht wahr, infolge der amerikanischen Revolution, oder in Frankreich infolge der französischen Revolution im 18. Jahrhundert, und vor der Aufgabe gestellt werden, Gesetze zu schreiben, sie müssen es tun, weil es keine gibt, ja, und sie sind in einer Position, in der sie es tun müssen, kommen sie quasi automatisch, ja, auf das, was sie eigentlich gelesen haben, ja, und gehört haben und dabei gedacht haben. Es ist offensichtlich, dass sehr vieles aus diesen utopischen Projekten eingeflossen ist in die amerikanische Verfassung oder französische Verfassung, wie sie vom Konvent angenommen worden war, und dann in der Code Napoleon und dann die Verfassung der modernen Staaten. Das heißt, diese Hoffnung, die Plato damals sozusagen ausgesprochen hat, wie seine Utopie praktisch wirken soll. Ja. Diese Hoffnung hat sich partiell erfüllt. Man sagt oft, dass die Utopie und die Wissenschaft die Menschen nicht besser macht und nicht verändert, weil die Menschen sowieso zur Philosophie und zur Wissenschaft en masse nicht fähig sind und diese Ideen des, der Philosophie, der philosophische Diskurs als ihre eigene nicht aneignen, nicht aneignen können. Und so sagt man, das ist das zusammen Philosophieren und so weiter, das ganze Projekt machen, ist verlorene Mühe. Es ist eine naive Sicht der Dinge, weil dabei wird etwas Grundsätzliches übersehen, nämlich die Tatsache, dass philosophische Gedanken, philosophische Diskurse die Menschen zwar niemals ändern, das ist wahr, genauso wie die Kunst die Menschen niemals ändern, aber sowohl die Philosophie wie auch die Kunst ändert weitgehend die Umwelt, in der die Menschen leben. Das heißt, die Verfassungen, die Gesetze, die Institutionen, technische Errungenschaften, Städteplanung und das alles, ja, plus eine gewisse Werbung, eine gewisse, gewisse Ausstellung in Museen, gewisse Bilder im Fernsehen und das alles, schaffen eine weitgehend künstliche Umwelt, an die Menschen sich anpassen müssen, ja, sonst können sie in dieser Umgebung gar nicht überleben. Und wenn man diese Umgebung, also nicht die Menschen sind wirklich gleich geblieben und von philosophischen Gedanken und Kunst tatsächlich völlig unbeeinflusst. Aber die objektive Umwelt, an die sich anpassen müssen, unterscheidet sich doch weitgehend von der Umwelt, wie diese Umwelt ausgesehen hat, als Plato angefangen hat, seine Schriften zu verfassen. Ja? Und zwar in vielerlei Hinsicht. Und so kann man sagen, dass auf einem Umweg der gesetzgebende institutionelle Tätigkeit diese Utopien tatsächlich zum Teil, aber ich würde sagen zum größten Teil, ich würde sagen fast so zu 50%, wenn nicht mehr, Einfluss genommen haben auf tatsächliche Lebensweise der heutigen Menschheit. Das ist auch der Grund, warum diese Art Philosophie und diese Art Utopie nach wie vor praktiziert wird, gesehen wird aber inzwischen von den meisten, obwohl, glaube ich, zu Unrecht, aber das werden wir analysieren, als eher konservativ. Ich versuche das zu klären. Wenn man sich fragt, wer eigentlich in dieser Tradition steht im 20. Jahrhundert, in erster Linie, da sind es Karl Popper mit seiner Vision der offenen Gesellschaft. Dann ist es Leo Strauss, dessen Schüler heute sozusagen das Weiße Haus, und Think Tanks Amerikas bevölkern. Das heißt, ein Leser, ein vorzüglicher Leser von Plato, der praktisch fast das erreicht hat, was Plato sich vorgenommen hat, irgendwann. Und eigentlich einer der besten Analytiker dessen, was die Natur ist, was nicht Natur ist, was eigentlich unter Natur zu verstehen ist, wenn man sich dafür schützt und so weiter. Seine Schriften über Naturgesetze und so weiter sind vorbildlich in diesem Sinne. Und Habermas. Das ist wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick einsichtig. Allerdings, der Habermasche Forderung, bestimmte Regeln für Diskurse aufzustellen, und zwar solche Regeln, die überall auf der Ebene des Konsensus anerkannt werden und für jede politische und sonstige Auseinandersetzung sozusagen gelten sollen, diese Forderung ist rein platonisch. Es geht darum, dass man so etwas wie die Natur des Diskurses erkennt, die Natur der Kommunikation erkennt und dann sich fragt, wie man Kommunikationsvorgänge so gestalten kann, dass sie der Natur der Kommunikation, Natur des Diskurses und Natur der Kommunikationssysteme entsprechen. Das ist die Fragestellung, die Habermas in 60er Jahren sozusagen praktiziert hat und diese wird auch weiter praktiziert, zum Beispiel in Bezug auf das Internet und vieles anderes mehr. Es ist eine typisch platonische, klassische utopische Diskussion, den wir dann kompliziert haben. Und man sagt, Internet ist das, Kommunikation ist das, Globalisierung ist das, User ist das, es ist das. So müssen Gesetze so organisiert werden, dass in der Natur der Kommunikation in unserer Informationszeitalter die Beschaffenheit der Information, die Beschaffenheit des sozialen Raums, wie dieser Raum sein sollte und nie tatsächlich ist, das heißt kommerzialisiert und entsprechend müsste. Das heißt, wenn wir über die Verfasstheit des Internets, Verfasstheit der Massenmedien, Verfasstheit zum Beispiel, juristische Verfasstheit der Urheberrechte jetzt sprechen, ja, so fragt man sich absolut platonisch, ja, was ist der Autor, welche Bedürfnisse hat der Autor als Autor, welche Rechte muss er haben, welche Rechte darf er nicht haben und so weiter. Und zwar nicht in Bezug auf diesen oder jenen Autor, sondern grundsätzlich in Bezug auf die Autorschaft als solche. Ja? Und zwar nicht in Bezug darauf, wie das jetzt funktioniert, sondern in Bezug darauf, wie ein Raum beschaffen sein soll, der der Natur der Sache entspricht. Ja? Ich erwähne das vor allem, um zu zeigen, dass dieser Diskurs, das platonische Diskurs, vom Typ, bestimmen wir den Raum, bestimmen wir Natur dieses Raumes, bestimmen wir Agenten, bestimmen wir Natur dieser Agenten, bestimmen wir Elemente, mit denen sie operieren, bestimmen wir Natur, und dann bestimmen wir, was aus der Natur her geboten ist. Ja, auch dann, wenn wir das zum Beispiel momentan nicht realisieren können, wir haben zumindest sozusagen so eine Vorstellung, wie es eigentlich von der Natur der Sache sein sollte und versuchen das durchzusetzen oder die Realität anzupassen. Diese Art des Verständnisses ist ja nach wie vor da. So dass wenn zum Beispiel Herr Busch sagt, und sozusagen in dieser Tradition, irakische Regime ist schlecht, ist vom Bösen, ja, weil er Natur des Menschen nicht entspricht. Natur des Menschen verlangt was? Offene Märkte, geregelte Verfassung, ja und so. Das muss eingeführt werden, was es Natur der Sache entspricht. Ja. Ja, sicher ist es nicht da. Ja. Muss man vielleicht nachhören. Ja. Das ist eben dieser Punkt. Wir haben also von einer Seite auf der anderen Seite, von links und von rechts, diese Modelle, was ist die Natur der Sache und wie kann man die Realität an diese Natur der Sache näher bringen. Das ist der utopische Diskurs Nummer 1. Und dieser dystopische Diskurs Nummer 1 funktioniert nach wie vor. Wie gesagt, die Blütezeit dieses Diskurses war zwischen Platon und Rousseau, aber auch danach im 19. Jahrhundert und auch heute ist dieser Diskurs da und praktisch unverzichtbar. Der zweite Diskurs ist ein Dialekt zur Sprache und hat mit einer Zäsur zu tun, die Hegel eingeführt hat am Anfang des 19. Jahrhunderts, also nach der Französischen Revolution, postklassisch. Ja. Und zwar mit dem Versuch, groß angelegten Versuch, positivistische Wissenschaftlichkeit mit ganzheitlichen Wissenschaftlichkeit zu versöhnen. Das heißt, Hegel stellt sich die Frage, gibt es vielleicht eine Vermittlung, etwas, was positive Wissenschaft, aber auch Laune, ja, und zwar alle Launen, ja, und die Natur des Menschen zusammendenken ließe. Und er endet mit der Antwort auf diese Frage, die auch weitgehend eine ist, das ist so zweite Antwort, die unsere Diskussion bestimmt heute und die erste überlagert zum Teil. Die Antwort ist folgende. Die Antwort ist, ja, es ist etwas. Und zwar Konkurrenzkampf. Wenn zum Beispiel ich etwas als eine Laune sehe, aber diese Laune siegt, dann ist es keine Laune. Ja? Dann spricht er das in der Sache. Das heißt, Hegel sagt Folgendes. Es ist nicht nur die Laune, die irrt in Bezug darauf, was die Natur eigentlich ist, sondern auch das rationale Denken kann auch irren. Das heißt, die Opposition zwischen Rationalität und Laune muss aufgehoben werden durch die tatsächliche Durchsetzungskraft. Das, was sich durchsetzt, das entspricht der Natur. Und nicht das, worüber man denkt, das entspricht der Natur. Weil man denkt, das entspricht der Natur, aber es ist nur ein Gedanke. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Ja, darüber lässt sich argumentieren. Aber wenn sich etwas durchgesetzt hat, dann ist es so. Ja? Weil wohl setzt das das durch. Das ist eine wichtige Voraussetzung, dass man es lernt. Wo setzt sich das durch, was sich durchsetzt? In der Natur. Ja, das heißt, die Natur weiß ja besser als Herr Plato oder Herr Rousseau, ja, was ihr eigenes und was für sie gut ist und was sie schlecht ist. Das, was sich durchgesetzt hat, ist gut. Ja. Und zum Beispiel, und das, was sich durchgesetzt, muss man anerkennen, auch wenn es einem nicht gefällt. Und das tun wir auch. Ja. Das heißt, es gibt, glaube ich, kein anderes Gerät, das so extrem der Intention des Fliegens sozusagen entgegengesetzt ist, ein Flugzeug. Ja. Also, es ist ein absolut kontraintuitives Gerät. Also man ist zusammengepresst, sieht überhaupt nichts, ja, ist ständig terrorisiert, fühlt man sich sozusagen absolut am engen Platz und sitzt ja absolut und so weiter und so fort. Trotzdem, wir wissen, das ist Fliegen. Weil das hat sich durchgesetzt. Ja? Und wenn wir sagen Fliegen, meinen wir das. Ja? Obwohl ich denke, dass noch vor einigen Jahren, vor einem Jahrhundert oder so, würde man sagen, also Fliegen ist so frei zu schweben und sich gut zu fühlen. Ja? Und zusammengepresst zu sein im engen Raum und fast zu sterben von der Luftmangel. Es ist nicht Fliegen. Ja? Aber es ist Fliegen. Es hat sich durchgesetzt. So ist die Natur des Fliegens. Ja? Und so sieht es aus. Und so sagt Hegel, alles, was faktisch ist, ist vernünftig, heißt vernünftig, ist es faktisch. Ja? Es gibt eine Intensität. Es gibt nicht diese Trennung und diese Kluft zwischen dem faktischen und Positiven auf der einen Seite und Ganzheit auf der anderen Seite. Ganzheit zeigt sich eben dadurch, dass diese Fakten überleben. Ja? Also genauso wie mit amerikanischen Filmen. Ja? Es gibt so, ich glaube, Anfang von Glorreiche 7, ja. Eine der Szenen besteht darin, dass zwei Helden lange Zeit diskutieren darüber, wer besser schießt. Ja? Und dann einer ist die Gespräche überbrüssig und erschießt einfach den anderen. Und damit sozusagen ist die Frage geklärt. Also das ist die Klärung und das ist nach Hegel im Grunde die Klärung aller theoretischen Fragen und nur der einzige mögliche Klärung. Also die einzige mögliche Klärung ist, wie Marx dann sagt, Praxis ist der einzige Kriterium der Theorie. Ja? So also Umformulierung im Grunde dieses hegelischen Ansatzes. Wir haben also posthegelianische, das heißt letztendlich marxistische Utopien, darwinistische Utopien, ja, also Darwin ist genau das typische Utopien des 19. Jahrhunderts, die auf einer geschichtlichen Konkurrenz aufgebaut sind. Ja, man sagt, machen wir es so und sehen wir, was daraus wird. Ja. Wenn es daraus was wird, ist es okay. Wenn es daraus nichts wird, tut mir leid. Ja. So hat auch die Sowjetunion funktioniert. Ja. So lange Zeit ging es voran. Und dann hat man gesagt, ja, aber jetzt werden wir überholt von Amerika und so weiter und so fort, funktioniert nicht mehr, dann geben wir das auf. Ja. Das heißt, es ist eine Utopie, die eine marxistische ist, hat eine völlig andere diskursive, emotionale oder sonstige Grundlage als die klassische. Das wird oft übersehen. Sie hat einen pragmatischen Kern. Alle marxistische und marxismusartige posthegelianische Utopien, die im 19. Jahrhundert ihren Ursprung haben, es gibt aus Marx auch andere, die sind, aber Marxismus ist sozusagen der Herausragende, die haben erstes angefangen mit der Polemik gegen die klassischen Utopien, gegen Fourier, gegen Saint-Simon. Ja, das war der erste Gegner von marxistischer Theorie. Und die haben diesen Pragmatismus und Durchsetzungsvermögen, diese Experimententum in die geschichtliche und politische Praxis eingeführt. Die Idee, wir versuchen es und sehen, was daraus wird. Machen wir eine Reform und sehen wir, ob es klappt. Ja? Wenn es nicht klappt, machen wir was anderes. Ja? Als sozusagen die Politik und die soziale Welt wird gesehen als ein Feld einer Experimentalwissenschaft, nicht einer theoretischen Wissenschaft, wie bei Plato oder wie bei wie immer noch bei Rousseau. Ja? Das war eine theoretische Wissenschaft, eine Wissenschaft, die die Position des Theoretikers im Zentrum hatte. Die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts ist eine experimentale Wissenschaft. Man macht Experiment und sieht, was daraus wird. Und lernt aus Fehlern. Ja? Dass einige Menschen dabei zugrunde gehen und so weiter, von diesen Formularien und so weiter, wird in Kauf genommen. Ja? Weil man denkt, ja, es war doch die Sache wert, wir haben neue Erkenntnisse gewonnen. Ja, diese Übertragung einer Experimentalwissenschaft von Typ Trial, Error und so weiter auf den Bereich des, sagen wir, Social Engineerings, ja, im weitesten Sinne, das ist das 19. Jahrhundert und das haben wir auch jetzt. Ja. Also versuchen wir das, versuchen wir jenes und sehen, was daraus wird. Ja. Falls es was schlecht wird, ändern wir es. Ja. Klassisches Beispiel ist Herr Hitler, ja, nicht wahr, der gesagt hat, am Ende nicht wahr, seiner Karriere, ich habe gedacht, dass das deutsche Volk überlegen ist. Es hat sich herausgestellt, dass ein Fehler. Also, tut mir leid. Ja. So, solche sozusagen, aber man darf irren. Ja. Das ist sozusagen 19. und 20. Jahrhundert. Und das dritte Paradigma, typisch für das 20. Jahrhundert, und entsteht eigentlich mit Freud und wieder überlagert auch wiederum Diskussion über Utopie, ist eine Vorstellung von der Natur als Unbewusstem. Das heißt, eine Vorstellung, dass die Geschichte insgesamt, die Gesellschaft insgesamt nicht Folge der Natur sind und nicht in Natur eingeschrieben werden können, sondern sind Folge des Bruchs mit der Natur. Es gibt eine unüberbrückbare Kluft zwischen Natur auf der einen Seite und Zivilisation auf der anderen Seite. Das ist das, was wir eher dazu tendieren, im 20. Jahrhundert als radikal links zu sehen. Also wenn man sagt, was ideologisch generell als rechts gesehen ist der Versuch, die Politik und die Gesellschaft nach ihrer Natur zu fragen. Als links wird gesehen, eher das Artifizielle, das Geschichtliche, das Konventionelle der Kultur und Gesellschaft zu thematisieren und die Natur als etwas zu sehen, was völlig jenseits der gesellschaftlichen Praxis liegt. Daher kommt sehr vieles. Ja? Man sucht die Natur durch die Bewusstseinserweiterung. Natur ist on the other side, ja? wie man sieht. Ja? So wie in der Matrix. Ja? Wir leben in einer kompletten Artificialität. Die Natur ist irgendwo, also diese Maschine, wie es wirklich ist, also wo es Natur ist, die Wüste des Realen, ja, ist irgendwie dort, wo man nur gelangen kann, wenn man so eine, ich glaube, blaue Tablette oder welche auch Tablette schluckt, ja, dann geht's. Ja. Wenn man keine Tablette schluckt, dann geht's nicht. Ja. Durch keine historische Praxis oder durch keine rationale Analyse können wir zu Natur kommen. Die Natur können wir nur erringen, wenn wir den Bahnkreis unseres Denkens aufbrechen und im Grunde und dem Wahnsinn hergeben. Ja, das ist so eine, oder einem ungehemmten erotischen Trieb. Also von Eros and Civilization von Marcuse bis zu Analyse des Wahnsinns und der Machtverhältnisse bei Foucault und so weiter und so fort. Bis zu der Rede über den großen Anderen. Ja. Oder das verletzende Reale, ja, bei Lacan und bei Zizek und so weiter. Das Reale, die Natur, das Faktische und so weiter wird als alles das gesehen, was grundsätzlich jenseits des Sozialen, jenseits des Bewussten, jenseits der Rationalität, jenseits von alledem liegt, sondern durch das Aufbrechen der Grenzen der Rationalität erreicht wird. Und das ist dann die Utopie. Die Utopie bleibt mit der Natur identisch, weil die Utopie ist Natur und Natur ist Utopie. Das ändert sich nicht. Aber um die Utopie zu erreichen, muss man wie im Surrealismus oder wie auch immer dort zu sagen, die Grenzen des Rationalen und die Grenze des Faktischen auch, ja, die Grenzen von alledem sprengen, transzendieren, dann trifft man auf die Natur, dann trifft man auf das Begehren, trifft man das Reale, grausame Reale, grausame Begehren. Aber utopisch in dem Sinne, dass diese Natur, und das ist das Zentrale, was ich sagen wollte, keinen Platz in dem Raum hat, in dem eigentlich den wir untersuchen können. Es ist interessant, dass in einem gewissen Sinne das andere, das Unbewusste und so weiter, also diese ganze Nicht, ja, und so, ja, das ist auch da. Die haben mit Utopie sehr viel zu tun. Das sind alle Orte, die keine Orte sind, die nicht Topoi sind. Utopos ist von Anfang an, ist eingebürgert durch Thomas Morris, Utopie ist einfach an keinen Platz. Also in diesem Sinne, wer hat aber keinen Platz? Ja, das ist etwas, was keinen Platz hat, aber einen Platz bekommen muss. Ja? Also Utopie beginnt damit, dass etwas, was keinen Platz hat, einen Platz bekommt, und zwar einen Platz bekommt, der mit dem Ganzen identisch werden soll. Weil das, was keinen Platz hat, kann keinen einen bestimmten Platz bekommen. Ja? Muss nur, also was nichts ist, muss nur alles werden. Ja? Sonst geht es nicht. Und das ist, was keinen Platz hat, das ist in allen Fällen die Natur. Das Reale. Und einmal muss dieser, das, was keinen Platz hat, einen Platz dadurch bekommen, dass man erforscht, rational untersucht, was die Natur ist, und indem man das untersucht hat, der Natur ihr gebührender Platz gibt, und ihr gebührender Platz ist alles, ja, weil wir alle sind in der Natur als Naturwesen. Oder es ist eine naturhafte Konkurrenz, eine riesige Gesellschaft, ja, riesige Gesellschaft, sozusagen ein Kampf in der Natur für die Natur, ja, wie sie von Marx, Darwin, Nietzsche und vielen anderen im Mesterhof beschrieben wurden. Ja, ja, oder die Natur ist einfach jenseits, ist außerhalb des Raumes, das wir in einer oder anderen Weise kontrollieren oder bewohnen können. Die radikalste Vorstellung von der Natur als absolut anderen oder uns absolut entziehenden Realen, das sich nur durch die Abwesenheit zeigt, wo die Anwesenheit des Realen gar nicht sozusagen erfasst werden kann. Und dann ist sozusagen das Streben, das Bestreben, dieser Natur einen Platz zu geben, also dem anderen einen Platz zu geben im eigenen, ja, so wie Derrida das formulieren würde, ist eher eine Tat des Wahnsinns, ja, ist eher so ein Aufbruch aller Konventionen, ohne einen Versuch, die neuen Konventionen, die Konvention der Natur selbst einzuführen, weil die Natur hat keine Konvention, ja, die ist absolut anders in Bezug auf jede mögliche Konvention. Wir haben also drei Ebenen oder drei Layer sozusagen, drei Schichten der utopischen Reflexion in der Geschichte der Utopie, die sich ständig überlagern, die sich dadurch überlagern, dass in allen diesen drei Schichten die utopische Ordnung mit der Naturordnung in einer oder anderer Weise in das Bezirk, ja? Die aber sich dadurch unterscheiden, dass der Begriff der Natur, der Vorstellung dessen, wie Natur zu erreichen ist, auf welchem Wege sich nicht anders oder nicht radikal sich mehr widersprechen könnte, das ist. Also es ist wirklich radikal anders. Das wird alles aber vermischt sehr oft, nicht konsequent gedacht und vieles an Missverständnissen in der Beschäftigung mit der Utopie kommt ja daher. Deswegen unser Programm wird sein, diese drei Etappen an bestimmten Beispielen kennenzulernen und unsere Vorstellung präzisieren darüber, wie sich verschiedenen Etappen seiner Entwicklung das utopische Denken formiert, in welchem Diskursfeld, mit welchen Argumenten, mit welchen Strategien. Und wie sozusagen gleichzeitig der anti-utopische Diskurs als ein retroaktiver Diskurs oder ein regressiver Diskurs oder ein konservativer Diskurs sich gleichzeitig seinerseits modernisiert und verändert. Das ist das Programm und ich denke, dass in der nächsten Sitzung, also nächste Woche, werde ich ein bisschen weitergehen im Sinne dieses Programms, nicht im Sinne, dass ich mit Plato anfange, sondern in dem Sinne, dass ich diese Problematik mit medientheoretischer Problematik verbinde und darüber reflektiere, was es bedeutet, Medientheorie zu praktizieren und in welchem Zusammenhang die Medientheorie zur Utopie steht, als eine sozusagen letzte Form, vorletzte oder letzte Form eigentlich, Formation des utopischen Denkens. Also das ist ein Feld, auf dem das utopische Denken sich formiert und artikuliert. Und dann müssen wir allerdings darüber nachdenken, wie wir nach dieser einführenden Vorträgen zur praktischen Arbeit an den Texten übergehen. Ich werde meine Vorschläge machen, ich würde aber dankbar sein für Ihre Vorschläge auch. Und das wäre es ja. Diejenigen, die das, was ich gesagt habe, diskutieren wollen, Fragen stellen wollen und so weiter, die können nach der Pause wie immer bleiben.